Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Ja, und hier, also dieses riesige Haus, das ist also dieses, ich will jetzt nicht sagen Altersheim, sondern eine Altersresidenz. Und da wohne ich jetzt also, seit ich im Ruhestand bin.
Schöne Welt, wo bist du? Wege zu Johann Joachim Winckelmann. Hörstück von Jean-Claude Kuhner.
Ich erzählte Goethen, dass ich in diesen Tagen Winckelmanns Schrift über die Nachahmung griechischer Kunstwerke gelesen. Wobei ich gestand, dass es mir oft vorgekommen, als sei Winckelmann damals noch nicht völlig klar über seine Gegenstände gewesen.
Sie haben allerdings recht,
sagte Goethe.
Man trifft ihn mitunter an einem gewissen Tasten. Allein was das Große ist, sein Tasten weist immer auf etwas hin. Er ist dem Kolumbus ähnlich, als er die neue Welt zwar noch nicht entdeckt hatte, aber sie doch schon ahndungsvoll im Sinne trug. Man lernt nichts, wenn man ihn liest, aber man wird etwas.
Tag, Mädel.
Da oben, nein, nicht da unten.
Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder, holdes Blütenalter der Natur. Ach, nur in dem Feenland der Lieder lebt noch deine fabelhafte Spur. Schöne Welt, wo bist du?
Guten Tag. Tag, Frau Pospischek.
Damals war nichts heilig als das Schöne.
Pospischek, wie geht's Ihnen denn heute?
Ach, nicht so besonders gut. Ja. Aber jetzt gehen wir essen, nicht? Und dann geht es uns vielleicht wieder ein bisschen besser. Ja, genau, ja.
Bitte schön nach Ihnen, Frau Pott.
Danke.
Guten Appetit.
Ach, da habe ich wieder zweimal abgeschlossen.
Finstere Ernst und trauriges Entsagen war aus eurem heiteren Dienst verbannt.
Und von griechischen Vasen versteht hier sowieso niemand was außer mir.
Ausgestorben, trauert das Gefilde.
So. Oh, alles runtergefallen.
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick.
Das ist halt so, man ist halt nicht mehr der Jüngste.
Ach, von jenem lebenwarmen Bilde blieb der Schatten nur zurück.
Und ich mache hier mal das Licht an. Das ist also nun diese Vasensammlung.
Das habe ich im Laufe der, ja, ich möchte fast sagen, der Jahrzehnte habe ich das gesammelt und nun steht es also hier und macht mir ununterbrochen ganz große Freude.
Ich frage mich natürlich oft, was mich denn an der griechischen Antike so fasziniert. Wir kennen sie ja natürlich vor allem durch die deutsche Klassik, wir kennen sie in einer verfälschten Form durch Goethe und Schiller. Und für die war das eben die schöne Welt. Das kommt ja immer wieder vor, auch in Gedichten. Ich muss dir sagen, ich denke manchmal, das ist vielleicht ein bisschen eine Flucht. Eine Flucht vor der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts. Eine Welt, die längst verschwunden ist. Das war ja bei Winckelmann ähnlich. Da siehst du jetzt zum Beispiel zwei, das sind sogenannte Kylikes, Kylix, das heißt die Schale. Du siehst, die eine hat auch einen kleinen Fuß, einen sehr schön gemachten. Es gibt unzählige Vasen, wo junge Männer drauf sind, die schöne Körper haben. Zum Teil siehst du, wie zum Beispiel hier bei diesem Aulos-Bläser, da sieht man auch, wenn man genau hinschaut, eine Vorzeichnung. Das heißt, der Maler hat tatsächlich zuerst den nackten Jüngling gemalt und ihn dann sozusagen angezogen. Man sieht da auch noch irgendwo ein kleines Lambda, das ist da so eingezeichnet. Hopais Kalos, der Jüngling ist schön. Und es ist anzunehmen, dass das mal ein Geschenk war, was irgendjemandem gemacht wurde. Du kannst es ruhig anfassen. Es ist zwar zerbrechlich, aber man muss es ja nicht unbedingt runterfallen lassen.
Mein gutes Glück hat mir einen zuverlässigen Weg gezeigt, einen mir gleich anfänglich anständigen und allmählich reichlichen Unterhalt zu verschaffen, sobald ich in Rom meine Zufriedenheit nicht finde und zurückgehen will. Es gründet sich, dieses Glück, auf gar kein Engagement, auf gar keine Arbeit, die nicht nach meinem Geschmack ist. Freiheit und Freundschaft sind beständig der große Endzweck gewesen, der mich in allen Sachen bestimmt hat. Mein Vaterland vergesse ich gerne, wo ich wenig Vergnügen gefunden habe. Und da die erste, schönste Hälfte meines Lebens in Kummer und Arbeit vergangen, so will ich auf den schlechteren Rest kein Absehen von Weitläuftigkeit richten. Wenig Menschen haben wie ich Gelegenheit und Begierde gehabt, die Altertümer und die Kunst, insofern in diese meine Einsicht gehen kann, zu erforschen. Aber ich bin wie jener Tänzer aus dem Altertume, welcher beständig ging, ohne von der Stelle zu kommen. Morgen verwerfe ich zuweilen, was ich gestern richtig erkannte.
Ach so, du hast natürlich von Winkelmann auch nichts gehört. Oder das heißt, du weißt wahrscheinlich auch nicht, wer das ist, oder wenig davon. Also es gibt ja, alle Leute wissen nichts anderes von ihm, als dass er ermordet worden ist und dass das natürlich gewisse Dinge in seinem Privatleben. Also es ist jedenfalls so, ich habe mich immer für ihn interessiert, aus verschiedenen Gründen, und wir dürfen ja nie vergessen, Winkelmann war derjenige, der die griechische Antike für den deutschen Menschen, wenn man so will, über die Alpen gebracht hat. Er ist in Stendal geboren, er kam aus ganz einfachen Verhältnissen, sein Vater war Flickschuster, und er ist zwar, das darf man nie vergessen, er ist katholisch geworden, um überhaupt Fuß fassen zu können. Ich muss dir sagen, ich glaube, er ist wirklich nur katholisch geworden, um Karriere machen zu können in Rom. Dass man Winkelmann als Dichter kennt, denn er ist wirklich ein Dichter gewesen, er war ein ganz großer Stilistiker. Also ich kann nicht umhin, ich muss dir da mal was vorlesen. Da sind diese tollen Sätze von ihm. Der gute Geschmack, welcher sich mehr und mehr durch die Welt ausbreitet, hat sich angefangen zuerst unter dem griechischen Himmel zu bilden.
Meine Absicht war, nichts zu schreiben, was schon geschrieben ist.
Die griechischen Künstler fingen an, sich gewisse allgemeine Begriffe von Schönheiten, sowohl einzelner Teile als ganze Verhältnisse der Körper zu bilden, die sich über die Natur selbst erheben sollten. Ihr Unbild war eine bloß im Verstande entworfene geistige Natur. Ist doch toll, oder?
Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke.
Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. So wie die Tiefe des Meeres alle Zeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten, ebenso zeigte der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele.
Alle Künste haben einen gedoppelten Endzweck. Sie sollen vergnügen und zugleich unterrichten. Der Pinsel, den der Künstler führet, soll im Verstand getunkt sein, wie jemand von dem Schreibegriffel des Aristoteles gesaget hat. Er soll mehr zu denken hinterlassen, als was er dem Auge gezeigt. Der Kenner wird zu denken haben, und der bloße Liebhaber wird es lernen.
Das wäre schon sehr schön, noch einmal auf den Spuren Winkelmanns in Rom zu sein. Bist du denn wirklich sicher, dass du mit mir nach Rom fahren möchtest? Allerdings muss ich sagen, da müsste man die Reise in Nödnitz beginnen. Es ist jetzt wieder ein Buch erschienen. Warte, ich kann es dir mal zeigen. Ich habe es hier. Da. Der verworfene Stein, Winkelmanns Leben. Und der Schriftsteller, der das geschrieben hat, heißt Wolfgang von Wangenheim. Ich wusste schon einiges über Winkelmanns Leben, aber dass jetzt das Leben von Winkelmann plötzlich noch von einer ganz anderen Seite, also auch von seinem persönlichen Erleben her und von dem, wie er wirklich war, noch einmal so geschildert wird, das war also für mich eine ganz große Entdeckung.
Seinem Äußern nach war Winkelmann von mittlerer Statur.
Und festem Bau.
Er hatte eine bräunliche Gesichtsfarbe.
Lebhafte schwarze Augen.
Volle Lippen.
Eine zwanglose,
aber edle Haltung.
Und eine rasche Bewegung. Er schnupfte Tabak.
Jedoch ohne sichtbare Ängstlichkeit.
Seine Stimme war nicht laut.
Aber rein.
Und deutlich.
Die Rede floss schnell von seinen Lippen.
Er geriet leicht in Heftigkeit.
Und bei Gegenständen seiner Bewunderung.
Inneres Pathos.
Ich kann mir nicht anders helfen. Ich will als ein freier Mensch leben und sterben. Und will gerne alles erdulden.
Ich begrüße Sie in Schloss Nödnitz. Mein Name ist Wolfgang von Wangenheim. Ich bin beteiligt an der Ausgestaltung dieser Räume. Im 18. Jahrhundert hat ein berühmter Dresdner Hofmann und gleichzeitig Historiker, der Graf Bünau, in diesem Schloss seine Büchersammlung untergebracht. Und zwar 40.000 Exemplare von Büchern aller Kategorien, aller damals bedeutenden Sprachen, auch der antiken Sprachen. Wir sind im Jahr 1748. Und Winkelmann ist hierher gekommen, weil er hoffte, eine größere Freiheit zu haben. Und er wusste, dass in dieser Bibliothek das steht, was er sich mühsam zusammensuchen musste. Ein Buch hier, ein Buch da. Beim Grafen Bünau stand alles beisammen.
Ich habe an 400 Folianten auf meinem Zimmer liegen und weiß kaum, wie ich mich wenden soll.
Leider musste er tagsüber da arbeiten. Das heißt, er musste für den Grafen Van Dekten historische Akten durchsuchen nach Daten. Und deswegen blieb Winkelmann für seine eigentliche Arbeit nur die Nachtzeit. Aber
zu meinem eigenen Studieren wende ich die Morgenstunden an von 3 Uhr, wie es kommt, bis 7. Vor- und Nachtische und ein paar Stunden des Abends. Die Morgenstunden aber sind dem Griechischen gewidmet.
Alytos etaros yrmisato, hymenos per autum gas.
Er hat in diesen Abendstunden und Morgenstunden seine eigenen Kenntnisse fortgetrieben und ein Buch vorbereitet, was er dann anschließend geschrieben hat, als er es wagte, freiberuflich tätig zu werden, den Dienst zu verlassen und in Dresden zunächst Schriftsteller zu werden und dann eben später ging er nach Rom. Nun müssen wir noch einmal über den Flur gehen zu dem...
Meine Hauptbeschäftigung in meinen Nebenstunden, welche ich sehr menagiere, ist wie jederzeit gewesen die Lesung der alten Griechen und nächstdem die Altertümer, um die kostbaren Werke unserer Bibliothek zu nutzen, weil ich kann.
C'est un coup mortel dont ta lettre vient de percer.
Man sagt mir, dass ich täglich abnehme, und ich selbst merke es. Mein altes Übel, die ungewöhnlichen Nachtschweiße, finden sich bei der strengesten Diät von neuem wieder. Ich merke eine merkliche Änderung in meiner Natur. Mein Magen ist überaus schwach. Ich bin daher genötigt worden, schon seit geraumer Zeit nur einmal in der Woche Fleisch zu essen, um mich nicht ganz zu verwöhnen. Itzo habe ich es ganz abandoniert. Ich trinke bereits über ein Vierteljahr kein Bier. Aber alle diese angewandte Sorgfalt will das Übel nicht helfen.
Mil supir.
Du weißt, dass ich allen Pläsiers abgesaget und dass ich allein Wahrheit und Wissenschaft gesuchet. Du weißt, wie sauer es mir geworden Durch Mangel und Armut, durch Mühe und Not habe ich mir müssen Bahn machen. Fast in allem bin ich mein eigener Führer gewesen. Allein mein Herz hänget an der Kenntnis der Malerei und Altertümer, die ich durch fertigere Zeichnungen gründlicher machen muss. Ich habe eine Reise nach Potsdam getan, Lambrechten zu besuchen, der mir durch sein unaufhörliches Schreiben keine Ruhe gelassen. Es sind mir 3 Wochen, weniger einen Tag, darauf gegangen. Ich habe Wollüste genossen, die ich nicht wieder genießen werde. Ich habe Athen und Sparta in Potsdam gesehen. Das Kommerz mit Lambrechten aber ist nun gänzlich aufgehoben. Sein Bezeigen ist schändlich. Und ich will und muss ihn vergessen.
Pour un cœur si passionné dans l'amitié.
Der Gram und Kummer über diesen Umstand, der mich unbeschreiblich angegriffen, ist die Hauptursache zu meiner Schwachheit und hat mich beinahe ähnliche Umstände dazu genommen, zu dem Schluss veranlasset, niemanden Freundes zu sein. Ich habe nun mero bald 6 Jahre in Sachsen gelebet und kann mich nicht entsinnen, dass ich recht gelacht hätte. Meiner Gesundheit ist nicht anders zu helfen als durch eine Veränderung. Kein Glück sehe ich vor mir. Ein vergnügtes Herz, welches ich nun mero vollends nicht haben kann, würde mehr tun als alle Arznei.
Jetzt gehen wir in den letzten Raum, in das Heiligtum, nämlich, ich nenne ihn den Raum der Epheben, wo ich etwas anderes darstellen möchte, nämlich was in christlicher Zeit aus dem griechischen Ideal des schönen Knaben geworden ist. Die christliche Tradition kennt den nackten Jüngling, wenn überhaupt nur, dann am Kreuz befestigt oder als heiliger Sebastian an einen Baum gebunden und mit Pfeilen durchbohrt, jedenfalls leidend und ganz unerotisch. Winkelmann hatte schon in Brandenburg, in der Altmark, hatte er schon seinen ersten Freund, der leider seine Liebe nicht erwiderte, Peter Lamprecht, dem er aber noch sein Leben lang auch noch in Rom nachgetrauert hat.
Nun habe ich alles miteinander aufgegeben. Hoffnung, Glück, Ehre, Ruhe und Vergnügen.
Und in Rom dann hatte er immer wieder auffallend schöne Jünglinge zu Gast. Casanova berichtet davon.
Ich bin verlassen, ohne Freunde. Und ohne Gesellschaft und wünschte mir, mein nichtswürdiges Leben zu endigen.
Ich könnte Ihnen jetzt noch 3 Stunden erzählen über Winkelmanns Beziehungen dort zu. Ich habe dieses in einem Buch getan, nämlich einer Biografie, die sich vor allem mit der Leidenschaft Winkelmanns befasst, wie sich diese Leidenschaft verbindet mit seinem Interesse an der antiken Kunst.
Ich habe mein Leben niemals genossen. Wo ich nicht bald sterbe, muss ich Rom noch sehen. Ich gebe mich gerne einer Liebe zur Veränderung schuld. Man muss die gemeine Bahn verlassen, sich zu erheben. Die Weisen des Altertums durchzogen unzählige Länder, Wissenschaften zu suchen. Wer den Tod nicht scheut, fürchtet sich vor keinen Schatten.
Entschuldigen Sie, Herr von Wangenheim, darf ich Sie noch kurz ansprechen? Ich möchte Sie furchtbar gerne noch ein paar Sachen fragen. Ich habe gerne auch Ihr Buch gelesen.
Und ja, wollen wir uns setzen hier?
Ja, gerne. Ja. Wenn Sie noch Zeit haben.
Ja.
Das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Ich bin jetzt im Ruhestand, aber ich beschäftige mich also intensiv mit Winkelmann seit einigen Jahren. Und Ihr ganzes Buch beginnt ja mit einer Kulturgeschichte der Homoerotik und man ist zuerst etwas erstaunt. Mir ging jetzt gerade der Gedanke durch den Kopf, als wir im letzten Raum ankamen, ob es doch so ist, dass die ästhetischen Vorstellungen, die Winkelmann hatte, doch auch etwas zu tun haben mit seiner Homoerotik.
Ja, ein Freund Winkelmanns war der Philologe Heine mit Y,
in Göttingen. Für Heine war die Antike genauso interessant. Beide fingen an mit Texten. Beide hatten zunächst gar keine Bilder, gar keine Abbildungen vor sich, sondern nur Texte.
Ja.
Aber es gibt in den Texten Ungeheures, was Herrn Heine nicht sehr sympathisch war wahrscheinlich, was Herrn Hegel nicht sympathisch war. Und Winckelmann hat also das Nackte an der griechischen Kunst erst wirklich in Rom entdeckt. Er hat natürlich schon durch die Komödien des Aristophanes, durch die wunderbare Liebeslyrik des Pindar, aber natürlich auch im Homer, findet er eben wunderbare Stellen, in denen die männliche erotische Faszinationskraft von Mann zu Mann ausgedrückt ist. Und das hat er, Winckelmann, eben in besonderer Weise, ich würde sagen, hervorgehoben. Wenn seine Reisenden kamen nach Rom und sagten, wir wollen jetzt die Venus sehen und die Venus und die, dann hat er gesagt, Moment, ihr könnt nicht nur die Antike in Gestalt weiblicher Protagonistinnen wahrnehmen, ihr müsst euch auch interessieren für das Männliche und ihr müsst in der Lage sein, die Schönheit des männlichen Aktes zu begreifen.
Ja.
Denn dann versteht er nur das Griechische.
Aber ich glaube doch, dass Winckelmann in Rom bis zu einem gewissen Grad und bei bestimmten Leuten schon ein Versteckspiel spielen musste.
Also es gibt eine große Freizügigkeit, wie übrigens auch für die Kardinäle. Die Kirche war ja nun so autoritär, dass sie sich eben, wer Autorität hatte, der durfte die dann auch für sich benutzen. Und Winckelmann wurde geschützt von Albani, der genau wusste, was mit Winckelmann los war. Und da ist also eine große Liberalität. Das Merkwürdige ist, dass es im Raum der Kirche viel freier zuging als in den Städten.
Ja.
Also man konnte in einer Stadt, in Italien, in Deutschland, wegen Homosexualität ins Gefängnis kommen. Die Leidenschaft des Einzelnen wurde innerhalb der Kirche geduldet.
Und ich glaube auch, dass die jungen Bildungsreisenden schon Bescheid wussten über Winckelmann. Und wenn er dem jungen Usteri da den Übernamen Milchlamm gibt, dann wusste der junge Usteri, glaube ich, schon.
Er wusste eben, die Leidenschaften sind nicht lenkbar. Aber er hat gegenüber seinen Schweizer Freunden insbesondere eben kein Blatt vor den Mund genommen. Winckelmann hatte eine Leidenschaft, das war der Wein. Er trank mittags bereits. Und Winckelmann war regelmäßig mittags ziemlich angetütert und fing dann an, freche, auch politisch freche Dinge zu sagen. Also wenn der Alkohol ihn dem Zunger lockerte, hat er sich viel erlaubt.
Wenn man Briefe von Winckelmann liest, ist es absolut klar, dass er das geradezu sehnsüchtig genossen hat, als er in Rom plötzlich spürte, welche Freiheit da herrscht.
Itzt sitze ich an der Quelle alles dessen, was groß und schön ist.
Und Winckelmann erklärt mir ihr geheimnisvolles Murmeln. Bald erklärt er mir mit philosophischer Deutlichkeit den verschiedenen Geschmack der Nationen.
Ihre verschiedenen Epochen steigt von Gattungen zu Arten
und von diesen zu einzelnen Dingen herunter.
Und ein Geist,
schwächer als der seinige,
folgt ihm dennoch,
ohne sich zu ermüden.
Denn er weiß, in welcher Ordnung er vortragen muss.
Damit sich die häufigen Ideen nicht verwirren.
Und eine die andere zu gehöriger Zeit wieder erwecke.
Aber nach und nach erhebt sich der Geist und er gießt sich über sein ganzes Gesicht aus.
Seine Augen werden blinkender.
Und er scheint begeistert wie sein Schutzgott, der vatikanische Apollo.
Und in diese Entzückungen,
worein ich mit hingerissen werde,
irren unsere Augen auf idealischen Schönheiten herum.
Sehen aber nur das Gröbste.
Das Übrige empfindet die Seele.
Also ich habe auch noch Bekannte, wo ich jetzt sagen würde, meine Begeisterung für Winckelmann, da würde ich bestimmte Dinge verschweigen. Nun nicht gerade sagen, ich bin auch deshalb ein Winckelmann-Freund, weil er schon so frei mit seiner Sexualität umgegangen ist. Obwohl ich das persönlich ganz toll von ihm finde. Ich habe noch einige, auch gute Freunde von mir, wo ich vorsichtig bin, wenn ich von Winckelmann erzähle.
Rom, den 18. Februar 1764. Einem so edlen Jüngling wie euch Unterricht geben zu können, ist mir so lieb, als etwas Würdiges geschrieben zu haben. Wenn ich ein Lehrer der Weisheit wie der Altertümer sein könnte, würde ich mit dem Sokrates sagen, es ist besser, auf das Herz der Jünglinge zu schreiben, als auf Papier.
Ich bin niemals ein Feind des anderen Geschlechts gewesen, wie ich ausgeschrien werde. Aber meine Lebensart hat mich von allem Umgange mit demselben entfernt. Ich hätte mich verehelichen können. Und vielleicht wäre es geschehen, wenn ich mein Vaterland hätte wiedersehen können, wozu nunmehro alle Hoffnung verschwunden ist. Aber verehelicht würde ich niemals so weit gekommen sein. Doch Itzu fällt es mir kaum ein. Und diese Enthaltsamkeit macht es, dass ich der vielen Arbeit und dem emsigen Fleiße gewachsen sein kann. Ich bin nur unmäßig im Essen, sonderlich aber im Trinken.
Rom, den 10. Februar 1764. Geliebtester, schönster Freund, Reinhold von Berg. Alle Namen, die ich Ihnen geben könnte, sind nicht süß genug und reichen nicht an meine Liebe. Und alles, was ich Ihnen sagen könnte, ist viel zu schwach, mein Herz und meine Seele reden zu lassen. Vom Himmel kam die Freundschaft und nicht aus menschlichen Regungen. Mein teuerster Freund, ich liebe Sie mehr als alle Kreatur. Und keine Zeit, kein Zufall, kein Alter kann diese Liebe mindern.
Der Liefländer von Berg, dem ich die kleine Schrift zugeschrieben, hat nicht einmal geantwortet. Unser Umgang ist kurz, lieber von Berg.
Zu kurz für Sie und für mich gewesen?
Aber die Übereinstimmung der Geister meldete sich bei mir, da ich Sie das erste Mal erblickte.
Aber die Übereinstimmung der Geister meldete sich bei mir.
Ich fand in einem schönen Körper eine zur Tugend geschaffene Seele, die mit der Empfindung des Schönen begabt ist.
Eine zur Tugend geschaffene Seele, die mit der Empfindung des Schönen begabt ist. Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst
und dem Unterrichte in derselben.
An den edelgeborenen Freiherrn Friedrich Rudolf von Berg
aus Livland.
Idea
te
calon.
Ora
te
chechramenon.
Pinda.
Die Fähigkeit, das Schöne in der Kunst zu empfinden, ist ein Begriff, welcher zugleich die Person und Sache, das Enthaltende und das Enthaltene in sich fasset, welches ich aber in eines schließe, so dass ich hier vornehmlich auf das Erstere mein Absehen richte und vorläufig bemerke, dass das Schöne von weiterem Umfange als die Schönheit ist. Da die menschliche Schönheit in einen allgemeinen Begriff zu fassen ist, so habe ich bemerket, dass diejenigen, welche nur allein auf Schönheiten des weiblichen Geschlechts aufmerksam sind und durch die Schönheiten in unserem Geschlecht wenig oder gar nicht gerührt werden, die Empfindung des Schönen in der Kunst nicht leicht eingeboren, allgemein und lebhaft haben. Es sei dieser Aufsatz ein Denkmal unserer Freundschaft. Der Punkt von der neuen Schrift ist folgender. Ich muss es nur bekennen, die bei mir rein ist von allen ersinnlichen Absichten. Ich war verliebt.
Und wie?
Und ihnen beständig unterhalten und geweiht bleiben. In einen jungen Livländer und versprach ihm einen Brief unter anderen Briefen. Das ist, ich wollte ihm alle möglichen Zeichen meiner Neigung geben. Dieser versprochene Brief wurde eine Schrift.
Dem Berg muss es peinlich gewesen sein und andererseits war er sehr geschmeichelt. Er hat also dann später die Briefe, die Winkelmann ihm geschrieben hat, veröffentlicht.
Die höchste Deutlichkeit kann Dingen, die auf der Empfindung bestehen, nicht gegeben werden. Hier heißt es, gehe hin und sieh.
Die höchste Deutlichkeit kann Dingen, die auf der Empfindung bestehen, nicht gegeben werden. Hier heißt es, gehe hin und sieh.
Es ist ja geradezu unheimlich. Nun sitzen wir hier im Flugzeug und fliegen aus dem Norden in den Süden. Schau mal, jetzt sind wir tatsächlich schon über den Alpen. Tief unten hängen die Wolken. Als Winkelmann in der Postkutsche fuhr, war er ja unter diesen Wolken. Wir sind jetzt über diesen Wolken. Das ist ja sowieso schon alles ganz unglaublich. Mein Lebensweg.
Das Wetter momentan nicht ganz gut. Es ist bewölkt, die Temperatur 17 Grad und es fällt leichter Regen.
Ich bin nach einer Reise von 8 Wochen, den 18. November 1755, in Rom gesund und vergnügt angekommen. Hier ist der Schatz von Altertümern, Statuen, Sarkophagis etc. Und man isst hier mit aller Freiheit vom Morgen bis in den Abend. Ich speise mit lauter deutschen und französischen Künstlern und vermisse die deutsche Zurichtung der Speisen. Des Morgens und des Nachmittags geht man in ein öffentlich Kaffeehaus und trinket eine Tasse A6 Pfennige nach sächsischem Gelde. Man kann sich noch ohne Feuer ganz füglich behelfen und meine Fenster stehen mehrenteils den Tag über offen. Ich muss mich suchen, auf einen Fuß zu setzen, um künftig allenfalls von der Arbeit meiner Hände leben zu können. Deswegen habe ich etliche Plans gemacht. Ich sehe, man kann von Altertümern nicht schreiben, ohne in Rom gewesen zu sein. Und zwar ohne alle andere Beschäftigung. Das ist mein Glück. Und ich danke es meinem einzigen Wohltäter. Sie würden sich wundern über den Unterschied, der zwischen einem römischen Kardinal und den meisten Deutschen ist. Dieser bläht sich auf wie ein Frosch. Und mit jenem kann ich reden mit dem Hute auf dem Kopf. Er ist der allerliebste Mann von der Welt. Aber wohl zu merken, man muss frei sein. Ich glaube, ich bin nach Rom gekommen, denenjenigen, die Rom nach mir sehen werden, die Augen ein wenig zu öffnen. Ich rede nur von Künstlern, denn alle Kavaliere kommen als Narren hierher und gehen als Esel wieder weg. Dieses Geschlecht der Menschen verdient nicht, dass man sie unterrichte und lehre. Einer gewissen Nation ist Rom gar unerträglich. Ein Franzose ist unverbesserlich. Das Altertum und er widersprechen einander. Alles, was von den Werken der Kunst in Rom geschrieben ist, ist herzlich schlecht. Und es gehöret ein wenig mehr Aufmerksamkeit dazu, etwas Besseres zu liefern. Meine erste Schrift in Rom von Restauration oder Ergänzung der alten Statuen hat ihre erste Form erhalten.
Hier sind wir an einem Ort, der heißt Quattro Fontane. Da siehst du auch, das sind 4 Brunnen. Da soll der Winkelmann gewohnt haben, und zwar ganz oben in diesem Haus. Da sind die Fenster noch zu sehen. Komm, wir gehen mal darüber ins Haus. Es ist gerade grün.
Unter Sachen, die mir in Rom abgehen, ist der Schlaf. Bei Tage ist es ziemlich ruhig in Rom, aber des Nachts ist der Teufel los.
Vielleicht kommen wir da rein. Palazzo Albani del Drago si trova in uno dei punti nodali della Roma Sistina. Komm, lass uns mal ein paar Schritte weitergehen, da ist der Hauseingang.
In der großen Freiheit und Impunität, die hier herrscht,
kann man sich
und bei der Nachlässigkeit aller Polizei,
wie das war,
wäret das Schreien, Schießen, Schwärmer werfen und die Lustfeuer auf allen Gassen die ganze Nacht hindurch bis an den hellen Morgen. Der Pöbel ist ungezähmt und der Gouverneur ist müde worden, verweisen und hängen zu lassen. Wenn ich schlafen will, ist es nötig, mich beinahe zu besaufen. Aber auch dieses Mittel ist in der unerträglichen Hitze nicht das Beste. In entlegenen Gegenden, aber wo es etwas stiller ist, kann ich nicht wohnen, weil Rom ungeheuer groß ist.
Der beschreibt ja auch irgendwo mal, dass der Weg von seiner Wohnung zu seinem Arbeitsplatz, also im Vatikan, ein weiter Weg gewesen ist. Und heutzutage fährt man da mit dem Taxi. Schau mal hier. Schön, dass es...
Paul Usteri, mein geliebter Jüngling.
Mein geliebter Jüngling.
Wenn meine Zeit, der Liebe, die ich zu euch trage, ich meine nicht den Professor, sondern das Milchlamm. So würde ich euch einen Brief von mehr als einem Bogen schreiben. Nicht etwa Nachrichten von Unterredungen mit Prinzen, die nicht die Beschäftigung freier Menschen sein sollen, sondern euch zu beweisen, dass Rom der einzige Ort in der Welt ist, wo man vergnügt leben kann. Ich wohne itzu mit einem jungen dänischen Bildhauer zusammen, welcher Pensionär von seinem Könige ist. Eine von meinen Kuren ist, mich mit guten Bekannten einmal des Monats über den Durst einzuladen. Es war eine Zeit, wo ich nicht gut schlief und mehrenteils ziemlich beladen zu Bette ging. Der Wein ist nicht teuer und ich selbst sorge für einen guten Vorrat. Ich kann etwas keck tun, denn es fehlet an Gelehrten meiner Art. Ich kann also vergnügt sein, und es macht mir nichts Sorge als meine Schriften. Ich habe sogar jemand gefunden, mit dem ich von Liebe rede. Ein junger, schöner, blonder Römer von 16 Jahren, einen halben Kopf größer als ich. Aber ich kann ihn nur einmal die Woche sprechen. Des Sonntagsabends speiset er bei mir. Ich weiß, dass ich dies schöne Land genießen kann, und ich würde es noch mit mehrerer sinnlicher Wollust genießen, wenn ich meine Begierde zu lernen ruhen ließe. Ich habe mich in zu viel Arbeit eingelassen, die mich von vielen Vergnügen abzieht.
Hörst du? Da fühlt man sich wirklich zurückversetzt. Jetzt merkt man, dass man in Italien ist, wenn man hier in diesem Hof steht. Vielleicht stand Goethe hier auch.
Es findet sich so viel zu tun für mich in Rom, dass ich nicht weiß, wie ich meine Zeit einteilen will. Es ist ein Überfluss von Schätzen der Gelehrsamkeit all hier.
Schau mal, wie ausgetreten diese Stufen sind. Das ist ein wunderbares Treppenhaus. Aber man kann sich tatsächlich vorstellen, wie Winkelmann hier gelebt und rauf und runter gegangen ist, wie es in seinem Alltag gehört. Das ist alles ganz unverändert. Ich glaube, wenn man hier weitergehen würde, dann käme man wahrscheinlich zu Winkelmanns Wohnung. Wunderbar. Ja, das Kuti kann da ganz schnell rauf. So schnell ist Winkelmann sicher auch raufgegangen. Ich habe da etwas mehr Mühe.
Ich muss bekennen, ich habe mehr Glück als Witz. Aber wer sein Glück erkennet und nutzet, der ist es wert. Es fehlet nichts an meinem Glück, als jemand von denen hier zu haben, die mir teils Übels gewünscht, teils doch weissagen wollen. Ich bin gesund und gesünder, als ich in Deutschland gewesen bin, frei und vergnügt. Und ich kann sagen, ich habe in Italien allererst anfangen zu leben. Überhaupt Gott und mein gutes Glück hat gewollt und mir eingegeben, mein Vaterland zu verlassen, die Partei zu nehmen, welche ich ergriffen habe, und ich habe es der griechischen Sprache zu danken, dass ich in Rom, ohne mich öffentlich gezeigt zu haben, in Achtung und unter die ersten Gelehrten daselbst gezählet gekommen bin. Ich kann mich entschließen, in Rom zu leben und zu sterben. Es war endlich einmal nach fast 300 Jahren Zeit, dass jemand sich an ein Systema der alten Kunst wagete. Nicht die unsrige dadurch zu verbessern, die es in wenigen, welche dieselbe treiben, fähig ist, sondern jene betrachten und bewundern zu lernen. Aber ich hätte an dieses Unternehmen vor dem 30. Jahre gehen sollen, denn itzo bin ich aus 40 heraus und also in einem Alter, wo mit dem Leben nicht stark mehr zu scherzen ist. Ich merke auch, dass ein gewisser Geist anfängt zu verrauchen, mit welchem ich mich auf mächtigen Schwingen in Betrachtung des Schönen erhob. Diese ist die Seele der ganzen Kenntnis der Kunst des Altertums.
Rom, den 28. Jänner 1764. Es ist dieses ein Land der Menschlichkeit und wo ein jeder macht, was er will.
Ich habe hier meine besonderen Zimmer für den Sommer und andere für den Herbst und Winter. Und hier pflege ich allein im August zu wohnen. Und dieses Jahr gedenke ich es, in einer schönen Gesellschaft eines Individui zu tun, weil ich von der Schönheit schreiben will, nach einer lebendigen Schönheit. Niemand kanzelt mich hierüber ab. Und niemand fragt, was macht ihr? Sondern ich tue, was mir einfällt. Und ich suche, so viel möglich ist, meine verlorene Jugend zurückzurufen.
Musik. Ich trete zu früher Stunde,
ohne anzuklopfen,
in sein Arbeitszimmer.
Der Bericht Giacomo Casanovas, Histoire de ma vie, siebtes Buch.
Und sehe ihn, wie er sich rasch löst von einem jungen Burschen.
Der hastig seine Hosen in Ordnung bringt.
Ich tue so, als hätte ich nichts gesehen und verharre voller Bewunderung vor einem ägyptischen Götterbild. Der Batylos,
so hieß der Liebling des Anakreon,
der wirklich sehr hübsch ist,
verschwindet.
Winkelmann kommt lachend auf mich zu. Er schulde sich selbst eine gewisse Rechtfertigung.
Sie müssen wissen, mein lieber Casanova, ich bin kein Päderast. Nach dem, was Sie gesehen haben, müssen Sie mich für einen Heuchler halten. Doch durch meine jahrelangen Forschungen bin ich erst zum Bewunderer, dann zum Verehrer der Alten geworden. Und die waren, wie Sie wissen, fast alle. Und haben es nicht verheimlicht. Da ich meinen Unverstand nicht überwinden konnte durch die kalte Theorie, beschloss ich, mir darüber Klarheit zu verschaffen durch praktische Versuche.
Meine Neugierde ist so groß geworden. Wie war dieser Mensch wirklich? Nicht aus seinen Büchern. Wie hätte dieser Mensch auf mich in seiner Ganzheit gewirkt? Ob er mir jetzt noch näher ist als früher? Ja, doch. Vielleicht sogar noch am ehesten an einem Ort, wo er tatsächlich gewesen ist. Wie in diesem unvergesslichen Treppenhaus. Und auch in der Villa Albani.
Wenn Sie das Glück haben, doch noch hineingelassen zu werden, achten Sie auf die Ausstattung. Es hat eine ungeheure Einheit des Stils. Es wirkt wie ein frühklassizistischer Schlossbau. Es ist von einer ganz erlesenen, geschmacklichen Sicherheit. Also es ist nicht prunkvoll, sondern es ist ein edles Refugium der Kunst für die große Welt.
Dal Cardinal Albani. E nel 1765 è stata inaugurata. E qui c'è stato il Winkelmann a fianco del cardinale per la scelta e la messa a posto tutta dell'archeologia.
Albani, der ein Kirchenfürst war, engagierte einen Deutschen, Winkelmann. Und so entstand in kurzer Zeit ein privates Museum, wie es in Rom und in der Welt damals kein zweites gab.
Ich bin freier, als ich es in meinem Leben gewesen. Und ich bin gewissermaßen Herr von meinem Herrn und von dessen Lustschlössern, wohin ich gehe, wann und mit wem ich will. Der Kardinal Albani von 70 Jahren ist mein Vertrauter und ich unterhalte ihn öfters von meinen Amours. Der Adel ist hier ohne Stolz und die großen Herren ohne Pedanterie.
Felix steht da an der Eingangstür. Glück.
Im Übrigen bin ich ziemlich gesund und habe alles, was ein Mensch von mäßigen Wünschen und weit mehr als ich wert bin, verlangen kann. Ich habe an meinem Herrn, meinen besten Freund und Vertrauten, dem ich das Geheimste meiner Seele nicht verhehle.
Winkelmann era ospite del cardinale. Winkelmann è stato qui, sempre giù. Questo è il palazzo Albani alle quattro fontane.
Ich scherze mit ihm, er empfindet, was mir nahe geht, er teilet sich ganz mit mir und ist der, welcher mit hat mein Leben genießen machen.
Er hatte ja einen Papst als Vorfahren, der Albani.
Lo zio del cardinale era.
In seinem hohen Alter gleichet er einem fröhlichen Jüngling.
Ello, questo, Orazio Albani.
Ich habe hier viel tätigere Freunde als in Deutschland gefunden. Daher muss ich diese Nation und dieses Land lieben. Und es war hier allein der einzige Hafen meiner Ruhe zu finden.
Die Räume größer vorgestellt. Ich habe nicht gedacht, dass es so intime Räume sind, dass der Charakter des Zimmers so bewahrt ist.
Mein Herz, Wir sind nicht geboren, reich zu sein, aber zufrieden. Und dieses kann in unserer Gewalt stehen, jenes nicht. Die beste Zeit meines Lebens bin ich arm gewesen, aber nicht unzufrieden. Und ich erinnere mich mit einiger Tröstung der kümmerlichen Jahre. Kaum habe ich das Nötige erlanget, und wer weiß, wie lange ich es genieße. Mein Entschluss ist gefasst, niemals aus Rom zu gehen.
Das ist ein Meisterwerk allen ersten Ranges, was Winkelmann auch in der Geschichte der Kunst des Autors beschreibt.
Ich habe mir selbst und vielleicht auch dem Sendschreiben keine Genüge getan. Allein die Kunst ist unerschöpflich. Und man muss nicht alles schreiben wollen.
Wie er den Sieger anschaut, wie der Sieger ihn anschaut, wie auch im Siegerblick noch etwas von Mitleid mit, das ist natürlich die ganz große Zeit des Griechentums.
Il nome di questo.
Questa è chiamata la punizione del linceo, basso rilievo greco.
So da hängt das einfach so mit zwischen den anderen.
Da unito due pezzi.
Hier ist, glaube ich, ein Taxistand. Aber das ist nicht so weit bis zum Giorno. Al Vaticano, ai musei di Vaticano, l'entrata.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich darauf freue, das alles wiederzusehen. Das ist ja immer noch ein gewaltiger Unterschied, ob man das in Büchern sieht, großen Bild oder ob man es liest oder ob man dann eben wirklich vor diesen Kunstwerken steht. Und das habe ich dir gesagt, dass ich die Texte mit habe, die großen Winkelmann-Texte über den Apoll von Belvedere, über den Laokoon. Und da muss ich dich schon ein bisschen um Geduld bitten, denn ich möchte diese Texte an Ort und Stelle lesen und freue mich natürlich auch, sie dir vorzulesen. Man soll ja solche Statuen nicht nur besuchen, sondern man soll sie eben auch echt studieren. Scusi, il nome di questa ponte.
Es ist unnütz, einen Blick auf Rom zu tun, denn so nenne ich einen Monat Aufenthalt all hier. Alle anderen Länder werden gesehen und genossen. Dieses aber muss studiert werden.
Jetzt müsstest du so lieb sein und mir ein bisschen helfen bei der Überquerung der Straße. Musei Vatikan.
Dieser Entwurf ist nicht für junge Leute, welche nur um ihr notdürftiges Brot lernen und weiter nicht hinausdenken können, sondern für die, welche nebst der Fähigkeit, Mittel, Gelegenheit und Muße haben. Und diese ist sonderlich nötig.
So, jetzt gehen wir rein.
Denn die Betrachtung der Werke der Kunst ist, wie Plinius sagt, für müßige Menschen. Das ist, die nicht den ganzen Tag ein schweres und unfruchtbares Feld zu bauen verdammt sind.
Die Fähigkeit der Empfindung des Schönen hat der Himmel allen vernünftigen Geschöpfen, aber in sehr verschiedenem Grade gegeben.
Tanto adesso qua c'è anche tanta gente, appunto. Per fare il percorso più breve, adesso stiamo andando contromano.
Die Beschreibung des Apollo wird mir fast die Mühe machen, die ein Heldengedicht erfordert.
Jetzt hat schon wieder ein Handy geklingelt. Da kommt eine Art von Zeitgeist.
Da in unserer Natur dasjenige vollkommen heißt, was die wenigsten Fehler hat, so finden sich in diesem Verstande viele Figuren der Alten, welche für schön gelten können.
Hoffentlich habe ich das Schlimmste jetzt überstanden. Dieses Hineingehen ist ja wirklich immer eine schwierige Sache. Aber jetzt sind wir also tatsächlich im Cortile Ottagono. Und wenn man sich vorstellt, dass hier also wirklich Winkelmann stand, dass Goethe hier stand, dass sie hier den Apoll von Belvedere gesehen haben. Hier steht er nun also. Der berühmte Apoll, ein überwältigendes Kunstwerk, diese Haltung, dieser wunderschöne junge Mann, dieser Gott. Ich
Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass er so groß ist. Ich habe immer gedacht, er ist ein bisschen kleiner. Und der Gedanke, hier stand schon Michelangelo. Kommen wir gleich ein bisschen näher ran. Schau mal die Schuhe, die Sandalen, die er anhat. Schuhe, dann nichts mehr, der nackte Körper, ohne Scham. Und der Blick oben hinauf ist er ins Weite gerichtet. Aber es hat gar keinen Sinn, dass ich da anfange, selber herumzuschwärmen. Ich habe ja die Winkelmann-Texte, die berühmten, hier mitgebracht. Hier, da, die Statue des Apollo. Ist das höchste Ideal der Kunst. Unter allen Werken des Altertums, welche der Zerstörung derselben entgangen sind. Der Künstler derselben hat dieses Werk gänzlich auf das Ideal gebaut. Und hat nur eben so viel von der Materie dazugenommen, als nötig war, seine Absicht auszuführen und sichtbar zu machen. Schon wieder fotografieren. Wie von der Höhe. Jetzt bin ich vollkommen durcheinander. Über die Menschheit erhaben ist sein Gewächs. Ist sein Gewächs, ist ein schönes Wort. Jetzt kommt da gleich eine Reisegruppe. Hier störe ich mich wirklich nicht. Über die Menschheit erhaben ist sein Gewächs.
Über die Menschheit erhaben ist sein Gewächs, und sein Stand zeuget von der ihn erfüllenden Größe.
Ein ewiger Frühling, wie in den glücklichen Elysien, bekleidet die reizende Männlichkeit vollkommener Jahre mit gefälliger Jugend
und spielet mit sanften Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner Glieder.
Gehe mit deinem Geiste in das Reich unkörperlicher Schönheiten. Und versuche, ein Schöpfer einer himmlischen Natur zu werden, um den Geist mit Schönheiten, die sich über die Natur erheben, zu erfüllen. Denn hier ist nichts Sterbliches, noch was die menschliche Dürftigkeit erfordert.
Denn hier ist nichts Sterbliches, noch was die menschliche Dürftigkeit erfordert.
Keine Adern noch Sehnen erhitzen und regen diesen Körper,
sondern ein himmlischer
der
Geist,
sich wie ein sanfter Strom ergossen,
hat gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllt.
Er hat den Python, wider welchen er zuerst seinen Bogen gebraucht, verfolget,
und sein mächtiger Schritt hat ihn erreichet
und erleget.
Von der Höhe seiner Genügsamkeit geht sein erhabener Blick
wie ins Unendliche,
weit über seinen Sieg hinaus.
Verachtung sitzt auf seinen Lippen.
Und der Unmut, welchen er in sich zieht,
bläht sich in den Nüssen seiner Nase
und tritt bis in die stolze Stirn hinauf.
Aber der Friede,
welcher auf einer seligen Stille auf derselben schwebet,
bleibt ungestört.
Und
sein Auge
ist
voll Süßigkeit,
wie unter den Musen,
die ihn zu umarmen suchen.
Sein weiches Haar spielet
wie die zarten
und flüssigen
Schlingen edler Weinreben,
gleichsam von einer sanften Luft beweget,
um dieses göttliche Haupt.
Es scheint gesalbet mit dem Öl der Götter
und von den Grazien mit holder Pracht auf seinem Scheitel gebunden.
Ich vergesse alles andere über dem Anblicke dieses Wunderwerks der Kunst. Und ich nehme selbst einen erhabenen Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheint sich meine Brust zu erweitern und zu erheben. Wie diejenigen, die ich wie vom Geiste der Weissagung aufgeschwellet sehe, und ich fühle mich weggerückt nach Delos. Und in die lyzischen Haine. Orte, welche Apollo mit seiner Gegenwart beehrete. Denn mein Bild scheint Leben und Bewegung zu bekommen, wie des Pygmalions Schönheit.
Schönheit.
Wie ist es möglich, es zu malen?
Und zu beschreiben?
Die Kunst selbst müsste ihm raten.
und die Hand leiten.
Er legt den Begriff, welchen ich von diesem Bilde gegeben habe, zu dessen Füßen. Wie die Kränze derjenigen, die das Haupt der Gottheiten, welche sie krönen wollten, nicht erreichen konnten.
Zu dessen Füßen, wie die Kränze derjenigen, die das Haupt der Gottheiten, welche sie krönen wollten, nicht erreichen konnten. Das ist der Schluss dieses wunderbaren Textes. Über den Apoll. So, wir gehen jetzt da mal durch diesen wunderbaren Hof und gehen darüber und ich zeige dir jetzt das zweite große Werk, was Winkelmann beschreibt, nämlich den Laokoon. Hilfst du mir da ein bisschen über die Stufe? Danke. Wollen wir uns mal einen Weg bahnen durch die Menschenmassen? Wollen wir uns dazwischen drücken? Ja, komm. Das schaffe ich schon, ganz klar. Jetzt haben sie genug gestaunt, glaube ich. Wenn ich denke, wie genau man das anschauen müsste. Entschuldigen Sie, darf ich hier mal... Scusi. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie klein die Gruppe eigentlich ist. Ich habe sie immer größer in Erinnerung. Ja. Siehst du jetzt, da ist ja das nun erfüllt, was für Winkelmann edle Einfalt und stille Größe, also trotz des großen Leidens, hat der Laokoon ja kein verzerrtes Gesicht. Wahnsinnig anstrengend. Ich sehne mich nach Hause. Wir gehen jetzt zum Torso. Wer weiß, vielleicht haben wir da mehr Glück. Auf Wiederschauen, Apoll. Wiederschauen, Laokoon. Wieder sind wir mitten in Menschenmassen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Menschen überhaupt auf der Welt gibt. Entschuldigen Sie, ach bitte lassen Sie mich mal. Mir auch immer klarer wird, dass das mit dieser Deutschlandreise, die der Winkelmann dann machen wollte, nachdem er 15 Jahre in Rom gewesen ist, dass das derartig schief gegangen ist. Dafür habe ich plötzlich viel Verständnis. Aber irgendwo ist sogar schon in mir drin eine gewisse Befürchtung, wie das nach einem Rom-Erlebnis, dass man da plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes kalte Füße kriegt, wenn man wieder an Deutschland denkt. Ich überlege mir natürlich, wo denn das eigentlich ist, wenn ich immer so kühn behaupte, ich fühle mich mit Winkelmann verwandt. Ich bin auch ein bisschen eifersüchtig auf ihn, dass er das dann eben wirklich gewagt hat, nach Rom zu gehen. Das sind natürlich jetzt so Spinnereien, die ich hier im Schatten dieser Kirche da ausspreche. Ich glaube, jetzt beginnt hier der Gottesdienst bald. Da bleiben wir noch einen Moment sitzen. Da schwirrt da schon irgendein Priester herum da vorne.
Die mir gegönnete Muße ist eine der größten Glückseligkeiten. Und diese selige Muße hat mich in den Stand gesetzt, mich der Betrachtung der Kunst nach meinem Wunsche zu überlassen. Man kennet hier mehr als bei uns, worin der Wert des Lebens besteht. Man suchet es zu genießen und andere genießen zu lassen. Hätte ich anders gedacht, wäre meine Abhandlung von der Schönheit der Geschichte nicht ausgefallen, wie sie geraten ist. Und ich hätte den Apollo beschreiben würden, wie es Watteley würde gemacht haben. Dieser sehr übel berichtete, irrige Skribent. Im Übrigen liegt mir wenig an dem, was man in Deutschland über diesen Punkt von mir denken möchte.
Ich habe im Moment Schwierigkeiten. Ich bin jetzt echt durcheinander. Ich bin schon in einer Stimmung, wo ich nicht so recht weiß, wie das wird, wenn ich dann wieder den Hausschlüssel umdrehe. Meine Einsamkeit. Also manchmal habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, ob vielleicht doch. Guck jetzt da drüben, da schon wieder zwei junge Männer. Mit welcher Selbstverständlichkeit die sich umarmen. Wahrscheinlich ist das mehr. Das sind die Freiheit im Umgang der Menschen miteinander. In Rom. Im Körperlichen. Im Umgang der Menschen. Bin ich ein ewig Gestriger?
Schöne Welt, wo bist du?
Damals war nichts heilig als das Schöne.
Kehre wieder, holdes Blütenalter der Natur.
Damals war nichts heilig als das Schöne.
Ach, nur in dem Feenland der Lieder lebt noch deine fabelhafte Spur.
Keiner Freude schämte sich der Gott.
Ausgestorben trauert das Gefilde. Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick. Ach, von jenem lieben, warmen Bilde blieb der Schatten nur zurück.
Wo die Grazie gebot.
Schöne Welt, wo bist du?
Die erste Arbeit, an welche ich mich in Rom machete, war die Statuen im Belvedere.
Nämlich den Apollo, den Laokoon, den sogenannten Antinous und diesen Torso?
Als das Vollkommenste der alten Bildhauerei zu beschreiben. Die Vorstellung einer jeden Statue sollte 10 Teile haben.
Der erste in Absicht des Ideals, der andere nach der Kunst.
Es ist dieser Entwurf, über welchen ich viel und lange gedacht habe, ungeendigt geblieben.
Dann sehe sie an, als eine Probe von dem, was über ein so vollkommenes Werk der Kunst zu denken und zu sagen wäre.
Und als eine Anzeige von Untersuchung in der Kunst. Denn es ist nicht genug zu sagen, dass etwas schön ist. Man soll auch wissen, in welchem Grade
und warum es schön sei.
Ich führe dich, Itzo, zu dem so viel gerühmten und niemals genug gepriesenen Trunk eines Herkules.
Zu einem Werke, welches das Schönste seiner Art zu zählen ist, von denen, welche bis auf unsere Zeiten gekommen sind.
Wie werde ich dir denselben beschreiben, da er der zierlichsten und der bedeutendsten Teile der Natur beraubet ist?
So wie von einer mächtigen Eiche,
welche umgehauen und von Zweigen und Ästen entblößet worden,
nur der Stamm allein übrig geblieben ist,
so gemisshandelt und verstümmelt sitzet das Bild des Helden.
Kopf,
Brust,
Arme
und Beine fehlen. Der erste Anblick wird dir vielleicht nichts als einen ungeformten Stein sehen lassen.
Vermagst du aber in die Geheimnisse der Kunst einzudringen, so wirst du ein Wunder derselben erblicken.
Wenn du dieses Werk mit einem ruhigen Auge betrachtest.
Als denn wird dir Herkules wie mitten in allen seinen Unternehmungen erscheinen und der Held und der Gott werden in diesem Stücke zugleich sichtbar werden.
Da, wo die Dichter aufgehört haben, hat der Künstler angefangen. Ich sehe in den mächtigen Umrissen dieses Leibes die unüberwundene Kraft des Besiegers der gewaltigen Riesen, die sich wider die Götter empörten.
In jedem Teile dieses Körpers offenbaret sich wie in einem Gemälde der ganze Held in einer besonderen Tat.
Frage diejenigen, die das Schönste in der Natur der Sterblichen kennen,
ob Sie eine Seite gesehen haben, die mit der linken Seite zu vergleichen ist.
Die Wirkung und Gegenwirkung Ihrer Muskeln ist mit einem weislichen Maße von abwechselnder Regung und schneller Kraft wunderwürdig abgewogen, und der Leib musste durch dieselbe zu allem, was er vollbringen wollen, tüchtig gemacht werden.
So. So wie...
So wie in einer... So wie in einer anhebenden Bewegung des Meeres.
Wie zuvor. Stille Fläche.
In eine liebliche Unruhe.
Mit spielenden Wellen.
Anwechselt.
Wo eine von der anderen verschlungen.
Und aus derselben wiederum hervorgewälzt wird.
Ebenso sanft aufgeschwellet und schwebend gezogen.
Fließet hier eine Muskel in die andere.
Und eine dritte, die sich zwischen ihnen erhebet.
Und ihre Bewegung zu verstärken scheinet, verliert sich in jener.
Und unser Blick wird gleichsam mit verschlungen.
Hier möchte ich stille stehen,
um unseren Betrachtungen Raum zu geben.
Der Vorstellung, ein immerwährendes Bild von dieser Seite einzudrücken.
Allein die hohen Schönheiten sind hier ohne Grenzen.
Und in einer unzertrennlichen Mitteilung. So bejammerte ich den unersetzlichen Schaden dieses Herkules, nachdem ich zur Einsicht der Schönheit desselben gelanget bin.
Die Kunst weinet zugleich mit mir.
Aber die Kunst,
welche uns weiter unterrichten will,
rufet uns von diesen traurigen Überlegungen zurück und zeiget uns, wie viel noch aus dem Übriggebliebenen zu lernen ist.
Und mit was für einem Auge es der Künstler ansehen müsse.
Schöne Welt, wo bist du? Ja, sie kehrten heim. Und alles Schöne, alles Hohe nahmen sie mit fort. Alle Farben, alle Lebenstöne. Und uns blieb nur das entseelte Wort. Was unsterblich im Gesang soll leben, muss im Leben untergehen.
Ich glaubte, vor weniger Zeit, noch vor dem Winter, Rom verlassen zu müssen. Und vielleicht wissen Sie es itzo bereits, da man es sogar in den englischen Zeitungen bekannt gemacht. Es wird, wie ich erfahre, in Deutschland viel auf meine Rechnung gesetzt und gefraget, was mir nie in Sinn gekommen. Und dieses mehrenteils von jungen Reisenden, die mich entweder nur einmal in meinem Zimmer oder gar nur in der Ferne gesehen haben. Wien, den 14. Mai 1768.
Wien, den 14. Mai 1768.
Mein edler liebster Freund. Mein
edler liebster Freund.
Mein edler liebster Freund. Diese Reise.
Diese Reise.
Diese Reise. Diese Reise.
Anstatt
belustigen.
Außerordentlich schwermütig. Folglich kein Genuss.
Außerordentlich schwermütig.
Außerordentlich schwermütig. Folglich kein Genuss.
Folglich kein Genuss.
Schwermut.
Für mich kein Mittel.
Mein Gemüt.
Verbannen.
Mein Gemüt. Mein Herz spricht Nein.
Nach Rom zurück.
Befriedigt.
Schwermut. Größte Gewalt angetan, vergnügt zu sein.
Verbannen.
Diese weite Reise ist nicht zu überwältigen. Schwermut.
Nach Rom zurück.
In 100 Städten anhalten.
Ebenso oft von Neuem zu leben anfangen. Außer Rom kein wahres Vergnügen.
Ich bin nicht, wie ich zu sein wünsche.
Trieste. Zu Wasser nach Ancona.
Mit der innersten Wehmut die Hände. Ihr ewiger Weh.
Winckelmann genoss einer solchen allgemeinen, unangetasteten Verehrung. Alle Zeitschriften stimmten zu seinem Ruhme überein, und die neuen Ansichten, die er gab, verbreiteten sich über Wissenschaft und Leben. Nun vernahmen damals junge Leute wie Goethe mit Jubel, dass Winckelmann aus Italien zurückkehren und also auch in ihren Gesichtskreis kommen würde.
Wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel fiel die Nachricht von Winckelmanns Tod zwischen uns nieder. Ich erinnere mich noch der Stelle, wo ich sie zuerst vernahm. Es war in dem Hofe bei Pleistenburg. Dieser ungeheure Vorfall tat eine ungeheure Wirkung. Es war ein allgemeines Jammern und Wehklagen. Und sein frühzeitiger Tod schärfte die Aufmerksamkeit auf den Wert seines Lebens.
Und alles Schöne, alles Hohe nahmen sie mit fort. Alle Farben, alle Lebenstöne. Und uns blieb nur das entseelte Wort.
So endigte Winkelmann sein merkwürdiges und tätiges Leben im 51. Jahre seines Alters zu früh. Ach, viel zu früh für einen Mann, der noch so viel leisten konnte und wollte.
Den 28. Mai ging er von Wien ab. Wie er in Triest ankam, blieb er 3 Tage im Gasthofe liegen, in welchem sich auch ein Fremder befand, mit dem er, wie es in Wirtshäusern oft geschieht, Bekanntschaft machte. Entweder aus Eitelkeit oder der mir an Winkelmann sonst bekannten Offenherzigkeit erzählet er diesem seine Reise und wie er gnädig von der Kaiserin beschenket worden.
Indessen ist mir dieser blutige Tod doch nicht so ganz unerwartet gewesen, sondern hat mir längst geahndet. Denn er schrieb und sprach zu lau und reißt seine Meinung heraus. Und es konnte nicht fehlen, er musste sich dadurch Feinde machen. Zumal, da er so viele sich recht sehr großdünkende Gelehrte übersahe und ihre Fehler so freimütig entdeckte. Ich glaube noch, und kann mir's auch nicht aus dem Kopfe bringen, dass er nicht aus Habsucht und Begierde, sich des Seinigen zu bemächtigen, sondern aus Rachsucht von einem dazu erkauften Banditen ermordet worden.
Wie ich, Lessing, aus den Zeitungen sehe, so bestätiget sich die Nachricht von Winkelmanns Tod. Das kommt aber daraus, wenn man Kaiser besucht und Schätze sammeln will.
Alle jene Blüten sind gefallen, von des Nordes schauerlichem Wehen. Einen zu bereichern unter allen musste diese Götterwelt vergehen. Traurig suche ich an den Sternenbogen dich, Selene, find ich dort nicht mehr. Durch die Wälder ruf ich, durch die Wogen. Ach, sie wieder hallen leer.
Schöne Welt, wo bist du? Wege zu Johann Joachim Winkelmann. Hörstück von Jean-Claude Kuhner. Es sprachen der Vasensammler Fritz Lichtenhahn, Johann Joachim Winkelmann, Ulrich Mattes, Johann Wolfgang von Goethe, Walter Giller, sowie in weiteren Rollen Alexander Kuon, Max von Pufendorf, Johannes Schäfer, Sabine Tambrea und Nadja Tiller. Ton und Technik Peter Kainz. Regieassistenz Stéphane Hugel. Regie und Produktion Jean-Claude Kuhner. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Deutschlandfunks 2011. Redaktion Elisabeth Panknin.